Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Mein Name ist Noah. Ich bin 20 Jahre alt und studiere in Leipzig gerade Philosophie, Kulturwissenschaften und literarisches Schreiben. Und ich bin seit April letzten Jahres bei der letzten Generation aktiv. Vorher war ich überhaupt nicht irgendwie politisch oder fürs Klima aktiv. Bei Fridays for Future oder so war ich auch nicht dabei, habe dieses Thema irgendwie sehr verdrängt und war dann auch bei einem solchen Vortrag hier, auch nur, weil ein Kommilitone mich damit hingeschleppt hat und gesagt hat, komm, danach gehen wir ein Bier trinken. Ja, und dann war ich da und habe mir auch direkt nach dem Vortrag gedacht, nee, ich glaube, das ist nichts für mich. So politisch aktiv oder in so einer Klimabewegung mitzumachen. Aber das Thema hat mich dann nicht mehr losgelassen und dann habe ich mich noch mal ein bisschen auf eigene Faust damit beschäftigt, wie es gerade wirklich um unsere Erde steht und auch um dieses Konzept des zivilen Widerstands. Und als ich dann 2 Wochen später noch beim Vortrag von Scientist Rebellion war, also einer Bewegung, die eigentlich ziemlich das Gleiche macht wie die letzte Generation, aber eben ausschließlich aus WissenschaftlerInnen besteht. Das hat mir dann irgendwie nochmal so den letzten Schubs gegeben und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich will was machen und ich glaube an diese Strategie mit dem zivilen Widerstand und deswegen ist die letzte Generation die Bewegung, in der ich mich engagieren möchte. Der Name Letzte Generation bezieht sich übrigens nicht darauf, dass wir die letzte lebende Generation wären, sondern wir sind die letzte Generation, die das Schlimmste noch aufhalten kann. Beziehungsweise die letzte Generation vor den sogenannten Kipppunkten, auf die ich später nochmal genauer eingehen will. Dieser Vortrag wird ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern und hat 2 Ziele. Zum einen soll er informieren, weil viele Menschen da draußen ahnen, dass die Klimakrise wirklich etwas Großes ist, dass es schlimm wird, aber wie schlimm genau es wird und was wirklich auf uns zukommt, ist den meisten noch nicht vollständig bewusst. Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich deshalb mit den Tatsachen der Klimakrise. Zu allen Fakten gibt es natürlich auch Quellen, die ich euch bei Interesse sehr gerne danach gebe, falls die eine oder andere Zahl euch vielleicht unglaublich vorkommt, weil das, als ich den Vortrag gehört habe, bei mir auf jeden Fall so war. Aber es ist alles sehr genau recherchiert und ich habe die Quellen alle dabei. Das zweite Ziel des Vortrags besteht darin, zu erklären, warum wir gerade diesen Weg des Protests wählen. Es soll um die Frage gehen, ob ziviler Widerstand überhaupt funktioniert und wenn ja, warum. Wir beschäftigen uns mit der letzten Generation als Gruppe und auch damit, ob ihr euch vorstellen könnt, die Kampagne zu unterstützen. Dieser Vortrag ist nämlich auch eine Einladung, sich dem Projekt anzuschließen. Am Ende möchten wir uns daher gerne mit euch in Kleingruppen zusammensetzen und zu besprechen, wie und ob ihr euch vorstellen könnt, unser Anliegen zu unterstützen. Denn je mehr wir sind, desto größer ist die Chance, dass wir die schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise noch aufhalten. Fangen wir also an. Dieser Vortrag kreist gewissermaßen um die Frage, was tun? Die Klimakrise steht vor der Tür, aber wie kann man nun als Einzelner am besten etwas dagegen machen? Welcher Weg ist am vielversprechendsten? Um diese erstmal schwierige Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst unsere derzeitige Situation ansehen. Auch die politische, denn es ist ja klar, dass je nach Situation es einer anderen Form von Protest bedarf. Bei der gleich folgenden Schilderung der Klimakrise geht es vor allem auch darum, auf einer tieferen emotionalen Ebene zu verstehen, was ja eigentlich gerade passiert auf unserem Heimatplaneten. Wenn wir uns verschließen und nicht bereit sind, mit den Betroffenen einmal wirklich mitzufühlen, bleibt unser Verständnis der Situation oberflächlich. Schauen wir uns also einmal an, wo wir gerade stehen. Wir wissen, dass Flutkatastrophen häufiger und heftiger werden. Denn durch wärmere Temperaturen verdunstet mehr Wasser und warme Luft kann auch mehr davon aufnehmen. Dieses zusätzliche Wasser kommt dann auch wieder herunter in Form von Starkregenereignissen. Die ersten Auswirkungen können wir jetzt schon beobachten. Mitte Juni letzten Jahres war Pakistan von ungewöhnlich starkem Monsunregen betroffen. Ein Drittel des Landes stand unter Wasser. Ganze Dörfer wurden weggespült, Straßen, Brücken und Häuser zerstört. 33 Millionen Menschen waren von den Fluten betroffen, darunter 3,4 Millionen Kinder. Zehntausende Familien mussten überstürzt ihr Zuhause verlassen und mindestens 1.700 Menschen sind bei den verheerenden Fluten gestorben. Die Welt ist in Ordnung, es regnet lange, das nervt, aber es ist doch nur Regen. Mit diesen Worten begann Andi Neumann seinen Bericht über die Flutkatastrophe im Ahrtal. Neumann ist Polizist. Als das Wasser steigt, denkt er noch, er ist vorbereitet, bringt abends seine Kinder ins Bett, wie immer. Doch dann kommt das Wasser, drückt durch die Fenster ins Wohnzimmer, steigt die Treppen hoch ins oberste Stockwerk. Neumann packt Todesangst. Angst, dass seine Frau und Kinder sterben. Die Feuerwehr rät ihnen, aufs Dach zu klettern, doch eine Rettung sei auch von da nicht möglich. Panik, bis die Pegel beginnen zu fallen. Neumann und seine Familie überleben, doch 180 Menschen sterben. WissenschaftlerInnen sagen später, ohne die Klimakrise hätte das Hochwasser so nicht stattgefunden. Auch wird es durch die steigenden Temperaturen immer öfter zu verheerenden Dürren und Nahrungsmittelknappheiten kommen. Seit Oktober 2020 herrscht am Horn von Afrika eine anhaltende Dürre. Es ist die schwerste seit 4 Jahrzehnten. Über 36 Millionen Menschen sind betroffen, darunter über 13 Millionen Kinder. Alle 36 Sekunden stirbt dort jemand an Hunger. Nun hat es Dürren dort schon durchaus öfter gegeben, aber eben noch nie in solcher Häufigkeit. Die letzten 4 Regenzeiten fielen schwach oder vollständig aus. Das hat es am Horn von Afrika seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie gegeben. Viele erinnern sich auch noch an die schwere Hitzewelle in Indien letztes Jahr. Der März war der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen vor 122 Jahren. Und im Mai knackten die Temperaturen bereits die 50-Grad-Marke. Die Stromversorgung brach teilweise wegen Überlastungen zusammen. Auch die Ernten brachen ein und Indien verhängte ein Exportverbot für Weizen. Indien ist der zweitgrößte Exporteur von Weizen. Deutschland kritisierte deshalb die Entscheidung. Doch bis 2030 könnten 90 Millionen Inder durch den Klimawandel unter Hunger leiden. Das sind jetzt nur einige wenige Beispiele von zahllosen Katastrophen, die sich schon jetzt bei global 1,2 Grad Erderwärmung überall abspielen. Deshalb hat man sich dann damals, 2015 in Paris, darauf geeinigt, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Dieses Abkommen ist völkerrechtlich bindend, allerdings laut einiger Klimaforscher nicht mehr einhaltbar. Mojib Latif ist Klimaforscher und Präsident der Akademie der Wissenschaften Hamburg. Im Juli 2022 wird er gefragt, ob die Pariser Klimaziele noch einhaltbar sind. Seine Antwort: 1,5 Grad sicher nicht. Bei den jetzigen weltweiten Emissionen hätten wir die schon in knapp 10 Jahren gerissen. Die 2-Grad-Marke ist nur noch zu erreichen, wenn die Welt innerhalb eines Vierteljahrhunderts komplett Abschied nimmt von fossilen Brennstoffen. Professor Dr. Schellenhuber ist wohl einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt. 26 Jahre lang leitete er das von ihm gegründete Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Auch er fand für das 1,5-Grad-Ziel deutliche Worte. Ja, die 1,5 Grad hatten verschiedene Staaten plötzlich ins Spiel gebracht. Das hat mich zunächst irritiert, denn das kriegen wir leider nicht mehr hin, so sinnvoll es auch wäre. Im selben Interview führte er weiter aus, auch die Szenarien des Weltklimarats für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad sehen sogenannte negative Emissionen vor. Allerdings mit ungeheuren Mengen von künstlicher CO2-Speicherung. Ich wundere mich, dass die Öffentlichkeit das kauft. Das Problem ist, dass diese Technologien bis heute nicht in dem Maße existieren, wie es nötig wäre. Das heißt, das 1,5-Grad-Ziel war schon damals, 2015, kaum erreichbar. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu sagen Folgendes. Wir erreichen 1,5 Grad garantiert bis 2030, wahrscheinlich schon früher. Beim aktuellen Kurs landen wir aber eher bei einer Erwärmung von 2,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Und Deutschland hat sich tatsächlich das Ziel gesetzt, 2045 klimaneutral zu werden, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Ich frage euch, jeden Einzelnen, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass praktisch nichts passiert, obwohl wir seit über 40 Jahren von dem Problem wissen? Wo man auch hinsieht, Deutschland, Pakistan, Kalifornien, Indien, China, es zeigt sich überall, die Klimakrise ist da. Doch das, was wir jetzt schon überall beobachten können, ist ja auch erst nur der Anfang. Bei der Klimakatastrophe geht es um den Zusammenbruch ganzer Gesellschaften, um Millionen von Menschen, die verhungern oder fliehen müssen, um Krieg, um den sozialen Kollaps. Denn wir sollten uns nicht nur ansehen, wie viel Leid jetzt schon durch die Klimakrise verursacht wird, sondern auch das, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Das ist nötig, um unsere Situation richtig einordnen zu können. Dafür ist es wichtig, dass wir die Erde und das Klima als Gesamtsystem betrachten. Ich würde deswegen gerne einmal die Frage stellen, wie viel kälter war es im Schnitt während der letzten Eiszeit? Vielleicht möchte jemand mal schätzen. Keiner? Wie viel? 15 Grad? 5 Grad. 5 Grad? Die Antwort ist, der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit beträgt tatsächlich 4 Grad im globalen Mittel. Das heißt, der Unterschied zwischen unserer jetzigen Zeit und einer Eiszeit, also einer komplett anderen Welt, sind nur 4 Grad. Warum ist das so? Es wird immer von der durchschnittlichen weltweiten Erderhitzung gesprochen. 70% unseres Planeten sind ja aber von Wasser bedeckt. Wasser erwärmt sich deutlich weniger. Wenn es wärmer wird, verdunstet vor allem mehr. Die Landmassen werden sich also um ein Vielfaches mehr erwärmen. Dort, wo Menschen leben, ist die Erwärmung deutlich höher als die 1, 2 oder 3 Grad Celsius, von denen wir meist reden. In einer durchschnittlich 2 Grad wärmeren Welt ist es dort, wo viele Menschen leben, 7 Grad heißer. Das bedeutet, dass insgesamt 3,5 Milliarden Menschen unter klimatischen Bedingungen leben werden, die wir heute nur aus Regionen wie der Sahara kennen. Dort können Menschen nicht leben. Es ist einfach viel zu heiß. Die Fläche solcher Regionen wird sich bis zum Jahr 2070 von 0,8% Oberfläche unseres Planeten auf 20% ausbreiten. Überflutungen, Dürren und Missernten werden um einiges häufiger werden. Und welche sozialen Auswirkungen das haben kann, das können wir schon heute beobachten. Beispiel Syrien. Dort gab es einen Bürgerkrieg, der auch wegen einer Jahrhundertdürre entstanden ist. Die Ursachen waren dann natürlich sehr komplex, aber der Stress auf die syrische Bevölkerung durch die Dürre war ein Faktor. Aufgrund dieses Krieges mussten 5 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, 600.000 Tote. Davon blieben wir hier in Deutschland auch nicht unberührt. Die gerade einmal 3 Millionen Menschen, die damals nach Europa kamen, haben auch bei uns einen heftigen Rechtsruck ausgelöst. Syrien ist bei weitem kein Einzelfall. Einer der Auslöser des sogenannten arabischen Frühlings waren explodierende Brotpreise. Grund dafür war eine Jahrhundertdürre in China. Der US-Brigadegeneral Marcus King hat es sehr deutlich auf den Punkt gebracht, als er sagte, sieh mal, wenn Menschen keine Nahrung anbauen können, wenn sie verhungern, dann tun sie zwei Dinge. Sie flüchten oder sie kämpfen oder beides. Sie warten nicht einfach ab und verhungern. Laut einer Studie des Institute for Economics and Peace könnten bereits 2050 5 Milliarden Menschen unter hoher Wasserknappheit leiden und circa 1 Milliarde wird dann in Ländern leben, die teilweise oder komplett unbewohnbar sind. Was passiert, wenn diese Menschen fliehen oder anfangen, um Ressourcen zu kämpfen? Laut dem weltweit bekannten Klimaforscher Professor Will Steffen, der maßgeblich zum Verständnis planetarer Grenzen beitrug, droht, wenn wir so weitermachen, der Zusammenbruch der globalisierten Gesellschaft. Kommen wir jetzt zu den wirklich schlechten Nachrichten und zum Kern des Problems, nämlich zu der Frage, was eigentlich das Einzigartige an der Klimakatastrophe ist. Absolute humanitäre Katastrophen wie Krieg, Massenvernichtung und Krankheiten gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte. Krankheiten rafften in kürzester Zeit Millionen Menschen dahin. Kriege löschten ganze Generationen aus. Nun sind diese Ereignisse vorübergegangen. Die Menschheit konnte sich erholen, aus ihren Fehlern lernen und danach ging es mehr oder weniger so weiter wie bisher. Und genau das ist bei der Klimakrise anders. Viele der Veränderungen, die wir gerade anstoßen, sind irreversibel, das heißt unumkehrbar. Wenn wir bestimmte kritische Grenzen im Erdsystem überschreiten, haben wir für die nächsten Zehntausende von Jahren komplett veränderte, teils lebensfeindliche Bedingungen für die Menschheit. Das ist länger, als es menschliche Zivilisationen überhaupt schon auf diesem Planeten gibt. Einige katastrophale Entwicklungen lassen sich dann nicht mehr aufhalten. Selbst wenn die Menschheit dann auf einmal zur Besinnung kommt, wenn wir diese kritischen Grenzen überschreiten, ist es zu spät. Warum? Wegen den am Anfang schon angesprochenen Kipppunkten, sich selbst verstärkenden Elementen im Klimasystem, welche, wenn die kritische Schwelle überschritten ist, auch ohne unser Zutun, die Erde weiter aufheizen. Es gibt 16 solcher Kipppunkte, von denen wir wissen. Ich will zwei Beispiele nennen. Die Permafrostböden etwa stehen kurz davor zu kippen. In diesen Böden ist sehr viel Kohlenstoff in Form von Pflanzenresten eingefroren. Die Hälfte des gesamten im Boden gespeicherten Kohlenstoffs befindet sich im Permafrost. Aber nicht mehr lange, denn die Böden tauen auf und Kleinstlebewesen beginnen, die Pflanzenreste zu zersetzen. Dadurch entweicht Methan in die Atmosphäre, ein Treibhausgas, welches 80 Mal stärker wirkt als CO2. Dadurch erwärmt sich das Klima weiter und die Böden tauen noch schneller auf. Und so weiter. Wenn der Permafrost kippt, kann es gut sein, dass sich eine 3 Grad wärmere Welt nicht mehr abwenden lässt. Ein weiteres Beispiel ist der Amazonas-Regenwald. Durch die Klimaerwärmung und ihre Folgen verliert der Wald an Widerstandsfähigkeit. Dadurch sterben bei den häufiger werdenden Dürren und Bränden noch mehr Bäume. Dadurch wird CO2 frei, was wiederum die Erderwärmung anfacht. Das wiederum macht den Wald noch anfälliger. Ab circa 2 Grad Erderwärmung würde der Amazonas-Regenwald wahrscheinlich sogar ganz absterben und zu einer Savanne, was wiederum ungeheure Mengen an CO2 in die Atmosphäre entlassen würde. Und allein das Eis auf Grönland, welches auch gerade abschmilzt, reicht aus, um den Meeresspiegel um über 7 Meter zu erhöhen. Das ist ziemlich heftig, denn 1 Milliarde Menschen leben weniger als 10 Meter über dem Seelevel. 230 Millionen weniger als 1 Meter über Seelevel. Die Stadt Hamburg gibt es seit etwa 1000 Jahren. Bei unserem aktuellen Kurs wird es die Stadt keine weiteren 1000 Jahre geben. Hamburg steht dann unter Wasser. Ich habe für diesen Vortrag jetzt ein Schaubild zur Veranschaulichung vorbereitet. Und das soll den entscheidenden Punkt mit den Kipppunkten nochmal deutlich machen. Wir sehen hier quasi 3 Kipppunkte und die Erde, die man sich so vorstellen kann wie ein Ball, der einen Hügel runterrollt. Der Ball rollt am Anfang noch relativ langsam und man kann hinterher und den Ball aufhalten. Doch je länger er rollt, desto schneller wird er. Und irgendwann ist er so schnell, dass man hinterherrennen kann, aber ihn nicht mehr erreicht. Und dann ist es zu spät. Wir haben jetzt noch ein sehr kleines Zeitfenster, um den Ball zu fangen. Wenn wir jetzt nicht an den richtigen Punkt kommen, ist es zu spät und der Ball ist weg, unerreichbar. Entweder wir schaffen es jetzt oder nie. Und dabei ist es egal, ob wir kleine Schritte in die richtige Richtung gehen oder den Ball halb erreichen. Punkt 2 ist nicht besser als Punkt 1. Wir müssen Punkt 3 erreichen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit stehen wir an so einem Punkt. So eine Situation gab es vorher noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt handeln. Ich möchte diesen ersten Teil des Vortrags mit einem Zitat von dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres beenden. Wir sind auf der Überholspur Richtung Klimadesaster. Große Städte unter Wasser, beispiellose Hitzewellen, schreckliche Stürme, weitläufige Wasserknappheiten, das Aussterben von Millionen Pflanzen- und Tierarten. Das ist weder Fiktion noch Übertreibung. Das ist, was laut Wissenschaft die Folge unserer aktuellen Energiepolitik sein wird. Seit über 40 Jahren wissen wir vom menschengemachten Klimawandel. Der wissenschaftliche Konsens dazu bildete sich bereits in den 1980er Jahren. 1988 war die wissenschaftliche Lage bereits so eindeutig, dass man beschloss, den Weltklimarat der UN zu gründen. Das heißt, seit über 40 Jahren mahnt die Wissenschaft. Vergeblich. Seit über 40 Jahren hoffen wir oder Leute wie wir darauf, dass die Politik endlich angemessene Maßnahmen ergreift. Wenn schon nicht aus Menschlichkeit, dann zumindest aus Vernunft. Seit über 40 Jahren werden diese Hoffnungen enttäuscht. Um die Frage, was man angesichts dieser Situation tun soll, korrekt zu beantworten, sollten wir erstmal folgende Frage stellen. Was wurde denn schon getan? Die Klimabewegung hat ja schon einiges versucht. Es wurde gemahnt, man hat Briefe an Politiker geschrieben, Klimalisten, also Parteien, gegründet und es wurden Petitionen gestartet. 2019 sind allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen mit Fridays for Future auf die Straße gegangen. Aber wir müssen uns jetzt ehrlich und mutig fragen, wohin hat uns das bisher gebracht? Welche Forderungen der Klimabewegung wurden bis jetzt erfüllt? Die ganzen regulären Methoden, die uns ebenfalls wesentlich lieber wären, wohin haben sie uns bisher gebracht? Zum Ziel Klimaneutralität 2045 für Deutschland. Das heißt, wir emittieren 22 Jahre lang weiter, um ein Ziel zu erreichen, was wir laut Klimawissenschaftlern bereits verfehlt haben. Damit bricht die Regierung sowohl die Verfassung als auch das Völkerrecht. Obwohl die Auswirkungen der Klimakatastrophe bereits überall sichtbar sind, vermittelt man uns, ruhig bleiben, keinen Aufstand anzetteln, alles wird schon gut. Alles sei unter Kontrolle und man nehme das Problem ja auch ernst. Die politischen Taten erzählen jedoch eine andere Geschichte. Wie passt das zusammen? Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat darauf vielleicht auch eine Antwort. Im April 2022 erklärte er: Wir sind auf dem Weg zu einer Erwärmung mehr als doppelt so hoch wie die in Paris vereinbarten 1,5 Grad. Manche Regierungen und Konzernchefs sagen das eine, tun aber etwas ganz anderes. Einfach gesagt, sie lügen. Und das Ergebnis wird katastrophal sein. Dabei ist ja bereits eine Mehrheit der Bevölkerung für effektiven Klimaschutz. Ganze 73% der Menschen in den G20-Ländern glauben, dass sich die Erde irreversiblen Kipppunkten nähert. 83% sind bereit, mehr zu tun, um bessere Verwalter des Planeten zu werden und die globalen Gemeingüter zu schützen und zu regenerieren. Allein in Deutschland sehen 82% der Bevölkerung großen oder sehr großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Und genauso viele glauben, dass wir auf eine globale Klimakatastrophe zusteuern. Dabei ist es egal, welche Umfragen man sich ansieht. Die Mehrheiten sind da. Das Problem ist, dass wir in einer Demokratie leben, in der Mehrheiten in der Bevölkerung nicht immer ausreichen, um Veränderungen zu bewirken. Deswegen brauchen wir jetzt Reformen. Noch schlimmer ist, dass die Verfassung bei uns anscheinend nur noch symbolischen Wert hat. Im Grundgesetz Artikel 20a steht nämlich geschrieben: Der Staat schützt, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Frühjahr 2021 bestätigt, dass die deutsche Verfassung effektiven Klimaschutz von uns fordert. Trotzdem passiert nicht genug. Im Gegenteil eigentlich. Fossile Energien werden mit Milliarden subventioniert und das Volk, welches sich gerade dem Kohleabbau in Lützerath in den Weg stellt, wird von der Polizei geräumt. Wie kann das sein? Für mich wird hier ganz deutlich, dass wir es mit einem Fehler im System zu tun haben. Ein System, welches uns Geschichten erzählt, die mit den aktuellen politischen Gegebenheiten vereinbar sind, aber anscheinend nichts mit der physikalischen Realität zu tun haben. Naturgesetze sind keine Verhandlungssache. Die Physik wird mit uns kein Mitleid haben. Eine Nachspielzeit wird es nicht geben. Und ich frage euch, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir hier in Deutschland nicht einmal bereit sind, die einfachsten Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, obwohl die wissenschaftlichen Fakten seit Jahrzehnten eindeutig sind? Wie kann es sein, dass man in Deutschland Klimaaktivisten lieber einsperrt, als mit ihnen zu reden? Wie kann es sein, dass die Bundesregierung fossile Energien mitten in der Klimakrise mit jährlich 70 Milliarden Euro subventioniert? Von diesem Geld könnte man übrigens das 9-Euro-Ticket 7 Jahre lang finanzieren. Wie kann es sein, dass die Regierung 2021 ein Klimaschutzgesetz auf den Weg brachte, welches vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, weil es zu lasch und daher verfassungswidrig war? Wie kann es sein, dass es keinen Aufschrei gibt, obwohl die Regierung in vollem Bewusstsein der Fakten das Pariser Abkommen und damit das Völkerrecht bricht? Angesichts dieser entgleisenden Situation weiter auf die politischen Mittel zu setzen, die wir oder Leute wie wir seit 40 Jahren erfolglos anwenden, ist schlicht und ergreifend Wahnsinn. Denn um die Autorin Rita May Brown zu zitieren, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet. Kommen wir jetzt zu uns, der letzten Generation, und was wir machen und warum. Die letzte Generation entstand aus der Erkenntnis heraus, dass die bis dahin gängigen Protestaktionen, auch jene mit zivilem Ungehorsam, nicht das erreichen würden, was notwendig ist, um die Katastrophe und vor allem die Kipppunkte noch aufzuhalten. Alles begann mit einem Hungerstreik. 7 Menschen begannen im Spätsommer 2021, Gespräche mit den Kanzlerkandidaten zu fordern, fest entschlossen, die Nahrungsaufnahme so lange zu verweigern, wie notwendig. Die Politik ignorierte den Protest zunächst, doch Henning Jeschke und Lea Bonacera waren bereit, den Streik bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Sie setzten alles aufs Spiel und wechselten in den trockenen Hungerstreik. Das heißt, an dem Punkt nahmen sie nicht einmal mehr Flüssigkeit zu sich. Und dann passierte es. Am 28. Tag des Streiks stimmte Scholz einem Gespräch über den Klimanotfall schließlich doch zu, entgegen aller Erwartungen. Dieser Hungerstreik hat allerdings viel mehr bewirkt als nur dieses eine Gespräch. Unter Einsatz ihres Lebens erinnerten sie die Menschen an den Ernst der Klimakrise und daran, wie viel für uns alle auf dem Spiel steht. Ihr Erfolg inspirierte Menschen und gemeinsam mit anderen gründeten sie die Gruppe Letzte Generation. Im Januar 2022 versammelten sich dann 30 Menschen in Berlin, um für den Klimaschutz in den Sitzstreik zu treten, wieder und wieder. Schon nach wenigen Wochen war die Aufmerksamkeit enorm. Keiner der Beteiligten hatte so etwas jemals erlebt. Die damaligen Forderungen wurden rauf und runter diskutiert. Was braucht es also, um die öffentliche Debatte zu verändern? 30 Menschen und ein bisschen Mut. Diese 30 Menschen luden weitere Menschen dazu ein, sich anzuschließen, sodass im Sommer über 300 Personen in Berlin protestierten. Die Forderung: kein neues Nordseeöl. Denn die Regierung prüfte zu diesem Zeitpunkt gerade Ölvorkommen in der Nordsee anzuzapfen. Nach einigen Wochen des Protests kam dann der Durchbruch, unerwartet. Die Bundesregierung erklärte, niemand habe die Absicht, in der Nordsee nach Öl zu bohren. Das war zwar gelogen, denn diese Möglichkeit wurde nachweislich sehr wohl erwogen, aber trotzdem war es ein Zugeständnis, was es ohne den Protest so nicht gegeben hätte. Es schlossen sich viele weitere Menschen an, denn unser Protest schaffte Wege, wo es eigentlich kein Weiterkommen gab. Hunderte schlossen sich uns an und Tausende begannen zu spenden. Wir gaben den Menschen etwas, das viele bereits verloren hatten. Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung, dass man gemeinsam die Krise noch aufhalten kann. Wenigstens in ihren schlimmsten Auswirkungen. Seit Oktober sind wir auf über 1000 Menschen angewachsen und jetzt befinden wir uns in der entscheidenden Phase. Seit über 3 Monaten protestieren wir durchgehend in unserer Hauptstadt für mehr Klimaschutz. Und ob man das gut findet oder nicht, man muss zugeben, etwas Vergleichbares hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben. Wir haben nur eine einzige Forderung. Sie ist einfach, grunddemokratisch und klein. Und doch könnte sie ausreichen, um die aktuelle Lage komplett zu wenden. Denn vergessen wir nicht, wir stehen kurz vor den Kipppunkten und die Politik verfehlt selbst ihre eigenen laschen Ziele. Wir fordern die Einberufung eines gelosten Gesellschaftsrats. Wir glauben, dass jeder Mensch grundsätzlich in der Lage ist, die Tragweite des Problems zu verstehen. Ganz normale Menschen, wie man sie in der Fußgängerzone sieht, sollen von den besten Experten zum Thema beraten werden und dann gemeinsam ausarbeiten, wie wir bis 2030 null Emissionen in Deutschland erreichen können. Das bedeutet erstens 100% erneuerbare Energien, zweitens kohlenstoffsenkende, klimapositive Landwirtschaft und drittens emissionsfreie Kreislaufwirtschaft, die in einer Welt mit endlichen Ressourcen fortbestehen kann. Die Politik soll sich verpflichten, diese erarbeiteten Vorschläge dann im Namen der Bevölkerung und künftiger Generationen umzusetzen. Wir wissen auch, dass das umsetzbar ist. Das hat eine neue Studie der Energy Watch Group gezeigt, dass 100% erneuerbare Energien bis 2030 in Deutschland möglich sind. Und es gab schon in vielen Ländern Experimente in diese Richtung. In Deutschland etwa den Bürgerrat Klima. Solche Bürgerräte bekamen die Fakten präsentiert und sollten dann über Maßnahmen beraten. Die teilnehmenden Menschen gehörten mehrheitlich keiner Partei an. Es gab also keine ideologische Agenda, die sie erfüllen, und auch keine Umfragen, vor denen sie sich hätten fürchten müssen. Deswegen können sie sich gemeinsam völlig auf ihre Aufgabe konzentrieren. Und auch wenn es viele von euch vielleicht überrascht, die Vorschläge, die solche Bürgerräte erarbeiten, erfreuen sich oft großer Zustimmung aus der Gesellschaft. Und das, obwohl die erarbeiteten Vorschläge meistens sehr progressiv sind. Das zeigt, Klimaschutz und Demokratie sind problemlos miteinander vereinbar. Wir müssen nur wollen. Und genau das fehlt, der politische Wille. Das Geld haben wir. Ich erinnere nur nochmal an die 70 Milliarden jährliche Subventionen für Fossile. Und auch Technologie und Mehrheiten in der Bevölkerung sind vorhanden. Aber wie Cem Özdemir so schön sagte, Mehrheiten in der Bevölkerung sind keine Mehrheiten im Parlament. Er hat das Problem verstanden. Deswegen wollen wir mehr Demokratie wagen. Um diese eine kleine Forderung nach Bürgerräten durchzusetzen, möchten wir auf friedliche Art und Weise einen konstruktiven Druck auf die Politik aufbauen. Denn geschichtlich hat sich immer wieder gezeigt, ohne ein gewisses Maß an Druck kommt es einfach nicht zu Veränderungen. Selbst wenn die geforderten Maßnahmen noch so klein und scheinbar selbstverständlich sind. Um diesen Druck von unten zu erzeugen, hat die Klimabewegung als Ganzes schon unglaublich viele Dinge ausprobiert. Es wurden Zementwerke und Raffinerien blockiert, Kohlegruben und Parteigebäude besetzt, es wurden Ölpipelines abgedreht und man ist kollektiv schwarz gefahren als Symbol für günstigen öffentlichen Nahverkehr. Und so unvorstellbar es klingt, die Wahrheit ist, die meisten dieser Proteste wurden und werden ignoriert, auch von der Presse. Warum? Weil diese Proteste für die Gesellschaft kaum spürbar sind. Wie soll etwas einen großen Einfluss entwickeln, was die meisten nicht einmal wahrnehmen? Aus irgendeinem Grund ist das bei Straßenblockaden völlig anders. Ein Protestmarsch von 100 Leuten ist der Presse oft nicht mal eine Erwähnung wert. Aber wenn 5 Leute eine Straße blockieren, berichten alle Zeitungen und jeder ist gezwungen, sich mit dem Problem zu befassen. So entsteht schließlich eine Situation, in der die Politiker sich entscheiden müssen. Möglichkeit 1 ist, sie geben den Forderungen nach. Das wäre natürlich ein riesiger Erfolg für die Klimabewegung und würde allen zeigen, dass Veränderung möglich ist. Möglichkeit 2, sie sperren uns weg und bestrafen uns. Aber auch dadurch gewinnen wir. Je sturer die Politik sich verhält, desto mehr Menschen beginnen an der Regierung zu zweifeln und sich zu fragen, weshalb nicht einmal die einfachsten Maßnahmen umgesetzt werden. Viele Verbände und Gruppen aus der Zivilgesellschaft beginnen sich zu solidarisieren und noch mehr Menschen stoßen dazu, was die Spannung schließlich weiter erhöht, bis man sich dann schließlich doch dazu gezwungen sieht, Zugeständnisse zu machen. Das ist der Plan. Kommen wir aber nun zu der Frage, die vielen vermutlich schon auf der Zunge brennt. Kann das funktionieren? Historisch gesehen hat ziviler Ungehorsam immer wieder funktioniert. Auch und gerade in Situationen, in denen keiner daran geglaubt hätte. Die Beispiele sind eigentlich zahllos. Das Frauenwahlrecht, die Gleichstellung von Schwarzen und Weißen in den USA, das Ende der Apartheid, die Unabhängigkeit Indiens bis hin zu den Erfolgen der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland in den 1980ern. All das wurde durch friedlichen zivilen Widerstand gewonnen. Aber warum hat das eigentlich immer wieder geklappt? Die Protestforscher Mark und Paul Engler schreiben dazu in ihrem Buch »This is an Uprising«: Immer wieder sehen wir bei Aufständen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Licht auf Ungerechtigkeit werfen, die man sonst ignorieren würde, wie sich 3 Kernelemente, und zwar Störung, Opfer und Eskalation, auf kraftvolle Weise miteinander verbinden. Weiter heißt es in diesem Buch: Störung ist ein erster Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, den Widerstand auf die Titelseiten zu bringen. Wie viel Schwung eine Bewegung in der Lage ist zu generieren, hängt immer stark vom Grad der Störung ab, welche ihre Aktionen in der Lage sind zu verursachen. Je mehr ein Protest Mitglieder der Öffentlichkeit direkt betrifft und die Gegenseite daran hindert, ihrem normalen Alltag nachzugehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von weitläufiger Aufmerksamkeit. Deswegen setzen wir von der letzten Generation auf diese Sitzstreiks. Wir würden auch lieber Ölkonzerne blockieren, aber es hat sich einfach gezeigt, dass der Störfaktor dabei nicht ausreicht, um Veränderungen zu erzeugen. Der amerikanische Bürgerrechtsaktivist und Organisator Bayard Rustin formulierte das Ganze so: Unsere Macht liegt in unserer Fähigkeit, die Dinge untragbar zu machen. Die einzige Waffe, die wir haben, sind unsere Körper und wir müssen sie so positionieren, dass die Räder aufhören, sich zu drehen. Eine Einsicht, die sich übrigens in den Werken vieler Theoretiker wiederfindet, die sich mit sozialen Bewegungen befassen. Der Politikwissenschaftler Gene Sharp sowie der berühmte Historiker Howard Zinn gehen davon aus, dass solche disruptiven, störenden Taktiken für eine Gesellschaft einfach schwerer auszuhalten sind und deswegen viel schneller zu Ergebnissen führen können als andere Arten des gewaltfreien Protests. Solche Proteste können aber auch starke Gegenreaktionen hervorrufen. Das macht die zweite Komponente so wichtig, das persönliche Opfer. Das Opfer ist es, was die Menschen bewegt und zum Nachdenken anregt. Deswegen vermummen wir uns bei der letzten Generation auch nicht und haben bei Sitzstreiks immer unseren Personalausweis dabei. Wir nehmen die Konsequenzen auf uns. In Interviews geben wir unserem persönlichen Opfer deshalb auch immer so ein großes Gewicht. Wir müssen es sichtbar machen. Und auch wenn es niemandem leicht fällt, so etwas auf sich zu nehmen, manchmal geht es eben nicht ohne. Zumindest, wenn man seine Mitmenschen wirklich bewegen möchte. Kommen wir damit zur letzten wichtigen Komponente, Eskalation. Dabei geht es um die Größe des Protests, das Ausmaß der Kampagne. Zum Beispiel hat 11 Tage lang in Berlin zu protestieren natürlich einen kleineren Effekt als 11 Wochen lang oder 3 Monate lang fast jeden Tag, wie die letzte Generation es diesen Winter praktiziert hat. Und natürlich ist es weitreichender, einen Flughafen oder ein großes Sportereignis friedlich zu unterbrechen, als den Verkehrsfluss einer Straße. Es geht bei Eskalation also nicht darum, dass etwas gewalttätig wird. Das würde ja auch gegen unseren Konsens bei der letzten Generation verstoßen. Es geht eher um eine Intensivierung und Steigerung des friedlichen Widerstands. Solche zivile Eskalation ist einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg und es ist das, worin wir uns bis jetzt am meisten von anderen Bewegungen unterscheiden. Man kann auch sagen, das ist unsere Stärke. Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, immer strikt friedlich zu bleiben. Nicht nur aus persönlichen und moralischen Gründen, sondern auch deshalb, weil es starke Indizien dafür gibt, dass gewaltfreie Kampagnen in der Regel sogar viel erfolgreicher sind als gewaltvolle. In der Studie Why Civil Resistance Works von Erica Chenoweth und Maria J. Stephan heißt es dazu, das einschlägigste Ergebnis besteht darin, dass zwischen 1900 und 2006 gewaltfreie Widerstandskampagnen mit fast doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit einen vollständigen oder teilweisen Erfolg erzielten, wie ihre gewalttätigen Gegenstücke. Was den Autorinnen zufolge daran liegt, dass gewaltfreie Kampagnen gegenüber gewalttätigen Aufständen einen Vorteil haben, wenn es um Beteiligung von außen geht, was ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, das Ergebnis der Kampagne vorauszusagen. Die Barrieren für Teilnahme sind viel geringer bei zivilem Widerstand. Und höhere Teilnehmerzahlen tragen zu einer ganzen Reihe von Mechanismen bei, die für Erfolg notwendig sind. Wie etwa höhere Widerstandsfähigkeit, höhere Wahrscheinlichkeit taktischer Innovation und weitläufige zivile Störung. Was natürlich die Kosten des politischen Status quo stärker in die Höhe treibt. So viel ein bisschen zum wissenschaftlichen Aspekt. Genau wie bei der Klimakrise wollen wir aber auch hier versuchen, emotional damit in Kontakt zu kommen, was es bedeutet, zivilen Ungehorsam zu leisten. Dafür möchte ich euch von einer Episode aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung erzählen, welche die Menschen von der letzten Generation sehr inspiriert hat. Es geht um die sogenannten Freedom Rides. Zur Einordnung: USA 1961, die Bürgerrechtsbewegung ist ziemlich am Boden. Nach ersten Erfolgen hatte sie ihren Schwung verloren. Menschen haben darüber diskutiert, wie man weitermacht, was genau man machen sollte und so weiter. Diese Situation lässt sich vielleicht so ein bisschen mit der Klimabewegung heute vergleichen. Nach ersten Erfolgen und unglaublich großer Aufmerksamkeit nehmen die Teilnehmerzahlen ab und die Emissionen steigen weiter. 2022 auf ein Allzeithoch. Aber zurück zu den USA 1961. Die abscheuliche Rassentrennung bestand weiterhin. Deswegen machten sich nur einige wenige, genauer gesagt 24 Menschen auf, mit einer waghalsigen Aktion etwas zu verändern. Schwarze und Weiße setzten sich gemeinsam in einen Bus und fuhren ins Herz des Rassismus in den USA, nach Alabama. Sie wurden von einem rassistischen Mob gestoppt und fast bei lebendigem Leib in dem Bus verbrannt. Als sie aus dem Bus entkamen, wurden sie brutal verprügelt. Was ist dann passiert? Es kam noch ein Bus. Und noch einer. Und noch einer. Immer mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft entschlossen sich, mitzukommen. LehrerInnen, Priester, Studierende. Der öffentliche Druck auf die Regierung wurde immer größer. Gemeinsam sind sie dann nach Mississippi gefahren, wo sie vom Staat in ein brutales Gefängnis gesteckt wurden. Dann kamen so viele Busse, dass das Gefängnis voll war. Und dann wurde Geschichte geschrieben. Dann ist etwas passiert, bei dem alle Leute dachten, das wird sich in 100 Jahren nicht mehr ändern. Dann wurden die Schilder Bedienung nur für Weiße in den Geschäften endlich abgehangen. Und das war ein Erfolg zivilen Widerstands. Zumindest laut Hannah Arendt, die in ihrem Aufsatz Ziviler Ungehorsam aus dem Jahr 1969 schreibt, Zitat: Nicht das Gesetz, sondern ziviler Ungehorsam brachte das amerikanische Dilemma ans Licht und zwang die Nation vielleicht zum ersten Mal dazu, das enorme Ausmaß des Verbrechens zur Kenntnis zu nehmen. Immer wieder fragen uns Leute, warum wir Straßen blockieren. Am Ende sorgen sie sich oft, dass es schlecht für den Klimaschutz sei, weil wir Leute dabei verärgern. Diesen Einwand bekamen auch die Freedom Riders immer wieder zu hören. Und ich möchte dazu eine Passage eines Briefes von Martin Luther King vorlesen, den er in dem Gefängnis in Mississippi verfasst hat. Natürlich könnten Sie fragen, warum direkte Aktionen, warum Sitzstreiks, Aufmärsche und dergleichen? Wäre der bessere Weg nicht der der Verhandlungen gewesen? Sie haben ganz recht damit, auf den Verhandlungsweg hinzuweisen. Gerade das ist ja der Zweck der gewaltlosen direkten Aktion. Sie will eine Krise herbeiführen, eine schöpferische Spannung erzeugen und damit eine Stadt, die sich bisher hartnäckig gegen Verhandlungen gesträubt hat, zu zwingen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Sie will diese Probleme so dramatisieren, dass man nicht mehr an ihnen vorbei kann. Es gehört, wie gesagt, zur Aufgabe dessen, der gewaltlosen Widerstand leistet, eine Spannung zu erzeugen. Das mag Ihnen schockierend klingen. Ich muss Ihnen aber gestehen, dass ich mich vor dem Wort Spannung nicht fürchte. Ich habe mich immer, auch in meinen Predigten, entschieden, gegen gewaltsame, zerstörerische Spannung eingesetzt. Doch es gibt eine Art konstruktiver, gewaltloser Spannung, die für alles Wachstum erforderlich ist. Wir möchten euch dazu einladen, uns beim Aufbau dieser konstruktiven Spannung zu helfen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Offensichtlichste besteht natürlich darin, dass ihr euch traut, mit uns zusammen in den Sitzstreik zu treten, so wie die Menschen während der Bürgerrechtsbewegung damals. Man kann diese Proteste auf der Straße aber auch erstmal von außen unterstützen, zum Beispiel durch Filmen und Fotografieren als unbeteiligter Beobachter. Wir sind auch dankbar, wenn Leute bereit sind zu spenden. Und es braucht auch immer Menschen, die beim Plakatieren oder Flyern für Vorträge oder in der internen Organisation des Ganzen, also in den AGs, helfen. Jede Art von Hilfe ist wichtig und sehr willkommen. Und auch wenn es erstmal angsteinflößend ist, würden wir euch bitten, zumindest darüber nachzudenken, ein einziges Mal mit uns auf die Straße zu gehen. Uns ist bewusst, dass diese Art von Widerstand nicht alle machen können. Aber wir sind für jeden und jede dankbar, der oder die mitmachen will und versuchen will, diesen Weg mit uns zu gehen. Denn wie ihr wisst, geht es bei der Klimakrise um sehr viel und es ist geschichtlich erwiesen, dass ziviler Ungehorsam funktionieren kann. Und gerade wir in Deutschland haben eigentlich die besten Voraussetzungen dafür. Unsere rechtsstaatlichen Institutionen funktionieren relativ gut und wir müssen nicht fürchten, dass wir selbst oder unsere Familien bedroht oder umgebracht werden, wenn wir uns dem System in den Weg stellen. Dieses System finden wir sehr gut und deswegen wollen wir auch dafür kämpfen, dass es weiter bestehen kann. Viel mehr Angst um unsere Liebsten müssten wir dann haben, wenn wir es nicht wagen und deshalb der gesellschaftliche Wandel ausbleibt mit all den katastrophalen Folgen. Wer, wenn nicht wir, die sich es leisten können, soll sonst Widerstand leisten? An der Stelle würde ich ganz gerne zum Abschluss noch von der Blockade erzählen, bei der ich selber teilgenommen habe. Es war letztes Jahr im Juni in Berlin. Da habe ich mit 5 anderen Menschen eine Autobahnabfahrt blockiert. Und das war nicht einfach. Vor allen Dingen, als ich dann da saß, mit meiner linken Hand auf den Asphalt geklebt und eine Frau zu uns kam und unter Tränen uns erklärt hat, dass sie ihren Vater im Krankenhaus besuchen will, der im Sterben liegt. Und ich mich ganz ernsthaft fragen musste, ob das, was wir da machen, wirklich richtig sein kann. Wir haben dann auch, weil wir ja auch immer Menschen dabei haben, die sich nicht festkleben und eine Rettungsgasse bilden können, relativ schnell auch Autos durchlassen können. Und ich hoffe inständig, dass die Frau ihren Vater noch besuchen konnte, bevor es zu spät war. Aber ich will damit nur verdeutlichen, wie verzweifelt wir sind angesichts der Lage, wie überzeugt, aber auch von unserem Plan und von unserer Strategie, dass das wirklich jetzt gerade das Mittel ist, der Wahl, weil wir noch so wenig Zeit haben, dass alle anderen Mittel entweder zu lange dauern oder nicht effektiv genug sind. Die Lea Bonacera, von der ich eben erzählt habe, die auch im Hungerstreik war, die auch viel mit daran beteiligt ist, diese Strategie auszuarbeiten, die hat genau zu diesem Thema studiert, unter anderem in Oxford, und schreibt gerade in Berlin ihre Doktorarbeit zu zivilem Ungehorsam. Und genau das ist quasi der Grund, warum ich so überzeugt davon bin, dass das wirklich funktionieren kann. Und dann würde ich sagen, können wir ja die Aufnahme hier erstmal beenden. Und dann Kleingruppen mal besprechen, wie es uns jetzt nach dem Vortrag geht und wie wir uns vielleicht vorstellen können, die Kampagne in der einen oder anderen Art zu unterstützen. Ich lege dann hier vorne Kontaktbögen hin mit Kugelschreibern, wo ich euch bitten würde, euch noch einzutragen. Und danach würde ich euch dann nach diesen kleinen Gruppengesprächen auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, da wollten wir dann hier auch noch mit den Mikros irgendwas machen. Aber sonst würde ich sagen, dass vielleicht immer so 4 Leute mal kurz Revue passieren lassen, wie es ihnen jetzt damit geht. Und würde mich dann erstmal für eure Aufmerksamkeit bedanken.
So, nochmal kurz eine Frage an die Technik. Ich spreche einfach hier in dieses Mikrofon, was jetzt gar nicht in den Raum dann überträgt, aber dann kannst du schon mal auspegeln. Genau. Ich glaube, wir haben mindestens 2 Wortmeldungen jetzt vorhin quasi schon zurückgestellt. Ne? Ist schon beantwortet. Wir haben auf jeden Fall hier noch eine Wortmeldung und wir müssen ja, glaube ich, da jetzt auch kein reines Frage-Antwort-Spiel machen, ne, sondern können ja auch hier im Raum dann sprechen und ich würde vorschlagen, wer anfangen mag. Ich würde jetzt halt, wenn jemand von euch einfach signalisiert mit diesem Ding hier ankommen, aber ihr müsst das ja gar nicht nehmen. Ne? Also das Spiel ist jetzt, wer in die Keule reinspricht, wird aufgenommen und wer meint, das muss jetzt nicht sein, der kann einfach so sprechen und wer mit der Keule angefangen hat und gemerkt hat, nee, das möchte ich eigentlich doch nicht aufgenommen haben, sagt das dann bitte einfach am Ende vom Beitrag. Gut, erste Anmerkung, glaube ich, kam von dir. Du schreibst gerade, hat jemand eine Frage jetzt für die große Runde auf dem Herzen, mag quasi Icebreaker?
Also es ist jetzt nichts Neues, auch nur nochmal eine Verständnisfrage mehr oder weniger, dass man seine Identität angibt Aktionen der letzten Generation ist ein Grundsatz, oder? Also ich kann jetzt nicht mit in Aktion gehen und sagen, ich möchte aus Schutz vor den Konsequenzen meine Identität verweigern.
Nee, genau, das ist ein Grundsatz, den auch alle, die bei uns in unserem Namen sowas machen wollen, folgen müssen, weil es quasi Teil unserer Philosophie und unserer Strategie ist, dass wir mit Gesicht und Namen dazu stehen und die Konsequenzen tragen.
Ja, also finde ich auch sehr sinnvoll, also verstehe ich vollkommen. Nur ist das der Punkt, der mir es schwierig macht oder mich noch ein bisschen drüber nachdenken lässt, ob ich mir das zutraue. So. Auch weil ich nicht weiß, was für Aktionen noch kommen werden, wo ich ja nicht schon vorgemerkt sein möchte. Ja.
Dazu kann ich vielleicht noch sagen, dass bevor man in Aktion geht, man auf jeden Fall bei einem Aktionstraining mitmacht. bei dem man intensiv darauf vorbereitet wird, wie das eigentlich ist, bei so einer Aktion dabei zu sein und auch für die rechtlichen Folgen sehr genau gebrieft wird, dass man eben bestmöglich weiß, was da auf einen zukommt. Und dann kann man auch immer noch entscheiden, ob man sich das zutraut oder nicht.
Ja, vielleicht kann man ja sagen, dass viele Aktionen ja auch Rollen haben, wo man nicht registriert wird, ne? Also auf jeden Fall nicht alle, die dabei sind.
Ja, da wäre das ein Anfang quasi. Ja.
Direkt am Beispiel einer Aktion. Ich gehe davon aus, ich kriege jetzt irgendwie Ärger, Sanktionen, keine Ahnung was. Und ich habe jetzt eine extrem hohe Geldsumme. Wie ist das? Kriege ich da von euch irgendwie Hilfe?
Damit wird man auf jeden Fall nicht alleine gelassen. Pauschal können wir natürlich nie irgendwie sagen, dass wir die Kosten einfach übernehmen, weil das auch rechtlich ein bisschen schwierig ist. Aber man wird auf jeden Fall nicht damit alleine gelassen. Und ich kann nur als Beispiel nehmen, dass eine Aktivistin von uns neulich Tagessätze bezahlen musste und dann ein Crowdfunding errichtet wurde und nach wenigen Tagen die Summe, die eigentlich gebraucht wurde, vierstellig übertroffen war. Also es gibt viele Leute, die auch gerne für uns spenden und die dann da sind.
Noch eine Frage mit oder ohne Mikrofon. Also wir sind jetzt dicht bei der Aktionsform und das ist, glaube ich, auch was man sich wirklich besonders gut überlegen muss. Wir hatten, glaube ich, vorhin am Ende des Vortrags auch ein bisschen eine Diskussion über die Strategie und die Erfolgsaussichten, also zu welchem Thema auch immer ihr sprechen mögt.
Gibt es einen Punkt, ab dem ihr abbrechen würdet mit Sitzblockaden, zum Beispiel bei Autobahnen und so weiter, und vielleicht sogar mit noch drastischeren Maßnahmen, keine Ahnung, wie weit, anfangen würdet?
Wir denken immer auch über alternative Aktionsformen nach. Die Sitzblockaden sind aber auf jeden Fall quasi das, was wir konsequent und momentan fast täglich, vor allen Dingen in Berlin, durchziehen. Was extremere Aktionsformen, wie du es gerade genannt hast, angeht, würde ich nur noch mal darauf verweisen, dass unser Aktionskonsens ist, dass wir immer friedlich und gewaltlos bleiben. Das heißt, es wird niemals diese Grenze überschreiten, dass wir irgendwie aktiv gewaltvoll werden oder auch bei den Sitzblockaden, wenn wir mit Aggressivität in Berührung kommen, wird man eben bei den schon erwähnten Aktionstrainings auch darauf vorbereitet, dass man selbst in diesen Situationen immer ruhig, nett und friedlich bleibt. Und das wird sich auch nicht ändern.
Ich würde vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Also drastischere Aktionen. Also ich meine, es gab ja schon Aktionen, wo Flughäfen blockiert wurden. Vielleicht meinst du sowas oder in dem Sinne, wo Pipelines abgedreht wurden und so. Also ich denke, auch sowas steht auf jeden Fall immer mit im Raum, weil das auf jeden Fall noch mal krass viel mehr Aufmerksamkeit teilweise bringt und halt auch noch mal irgendwie dieses Level an dem, was man an Konsequenzen erwartet, sowohl in der Geldsumme als auch in der rechtlichen Konsequenz sozusagen nochmal ein bisschen übersteigt bei dem, was Straßenblockaden machen. Wobei du natürlich bei Straßenblockaden auch, wenn du ständig immer wieder in Aktion gehst, kannst du dir natürlich auch ein richtig hohes Strafmaß irgendwie ansammeln. Aber bei uns gibt es zum Beispiel ein Legal Team, die unterstützen Leute auch bei all solchen ganzen rechtlichen Sachen. Genau.
Ja, mag noch jemand? Du kannst gerne gleich das Mikrofon wiederholen.
Ist es schon mal vorgekommen, dass es direkte Polizeigewalt oder sowas bei euch gab, trotz dessen, dass ihr so friedlich seid und ihr eigentlich immer versucht, friedliche Wege zu nehmen und es eigentlich auch nur gemacht habt?
Ja, also jeder, der schon mal mit der Polizei in Berührung war, mehr als einmal, weiß, dass es immer unterschiedlich sein kann. Manchmal haben wir Polizistinnen, die mit uns ganz nette Gespräche anfangen, erzählen, warum sie das eigentlich sogar gut finden, was wir machen, und uns auch irgendwie unterstützen wollten. Und dann gibt's all die, die uns richtig scheiße finden und natürlich alles dazwischen. Ich war selber auch schon mal bei einer Aktion dabei, da war ich auch eben in einer dieser unbeteiligten Rollen und da ist ein Mann von uns, der auch schon über 60 ist, hat versucht, während die Polizei schon da war, nochmal auf die Straße zu gehen und dann hat die Polizei sehr hektisch reagiert und ein Polizist hat diesen Mann dann herumgerissen, sodass er hingefallen ist und mit Kopf und Arm gegen so eine Strombox gefallen ist und der hatte dann auch das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, sowas kommt auch vor, in den allermeisten Fällen aber nicht. Die respektieren uns sehr dafür, dass wir mit denen immer kooperativ umgehen und friedlich.
Was aber in einigen Fällen natürlich trotzdem von manchen Polizisten angewandt wird, sind halt Schmerzgriffe. Also, ja, obwohl sie es nicht müssten, quasi in dem Sinne, weil wenn die uns quasi wegtragen von der Straße, wehren wir uns ja auch nicht, sonst wäre es ja nicht mehr friedlich in dem Moment, also nicht wirklich. Deswegen, ja, man muss halt immer schauen, woran man ist, das kann sich halt unterscheiden, aber es ist halt wirklich tatsächlich eher selten, dass da krass was passiert.
Ja, wenn wir jetzt keine Frage direkt in der Mikrofonrunde haben, dann besteht trotzdem noch die Gelegenheit, gleich noch beim Getränk dann nochmal jemanden von uns anzusprechen. Ansonsten freuen wir uns auch, wer keinen Kontaktbogen ausgefüllt hat, den im Nachgang vielleicht noch sich überlegt, dann abschickt und vielleicht sehen wir uns dann spätestens zum Beispiel am 2. Februar in Erfurt wieder. Und damit dann erstmal danke, dass ihr da wart.
Ja, danke. Und auch danke an das Radio, dass wir das hier machen durften.